Der Eichsfeld-Podcast mit Volker Lambrecht
und Heiko Lendeckel.
Und zusammen sind wir Grimms Brüder.
Heiko.
Ja.
Heute wollen wir unsere Hörer mit auf eine Reise in eine Welt nehmen, die den meisten verborgen bleibt. In die Geschichte eines Namens, der weit über die Grenzen des Eichsfeldes hinaus klingt. Winzingerode. Unser Gast, Wilko Graf von Winzingerode, stammt aus einem der drei alten Adelsgeschlechtern der Region. Ein Name, der Vergangenheit atmet und doch fest im Heute steht. Was bleibt vom alten Einfluss? Was bedeutet Adel in einer Zeit, die ständig nach vorn drängt? Und welche Geheimnisse schlummern in jahrhundertealten Mauern und Familiengeschichten? Es erwartet uns ein Gespräch über Herkunft, Macht und Wandel und über die leisen Spuren der Geschichte, die oft dort weiterwirken, wo wir sie am wenigsten vermuten. Wir begrüßen recht herzlich Wilko Graf von Winzingerode.
Herzlich willkommen.
Vielen Dank für Ihre Einleitung. Was bedeutet es? Also mir bedeutet es nicht mehr viel, denn meistens ist es schwierig, den Namen zu begründen und ihn richtig auszusprechen. Im Eichsfeld sprechen die Menschen ihn Gott sei Dank richtig aus. Sie können es auch schreiben. Man schreibt es nämlich mit TZ.
Der Eichsfelder weiß das, aber das kann ich schon vorstellen, dass das T wahrscheinlich immer unterschlagen wird in Winzingerode.
Das passiert häufig.
Ja.
Aber in der Vergangenheit gab es den Namen tatsächlich auch ohne T.
Da wir uns jetzt im Adel nicht so gut auskennen und nicht ins Fettnäpfchen treten möchten, haben wir gleich zu Beginn eine wichtige Frage. Wie sprechen wir Sie richtig an heute?
Richtig wäre einfach nur Graf.
Nicht Herr Graf, sondern einfach nur...
Nein, nicht Herr Graf.
Nur Graf. Ich habe richtig Gänsehaut. Ich habe noch nie einem Graf gegenüber gesessen. Also ich bin richtig aufgeregt.
Das war ich heute Morgen schon wieder. Ne? Immer wenn so eine Sendung kommt, bin ich echt aufgeregt.
Ich bin auch aufgeregt, weil ich gar nicht weiß, was Sie jetzt für Fragen stellen werden.
Das wissen wir manchmal auch noch nicht so ganz genau.
Das ergibt sich oftmals direkt im Gespräch, ja.
Also ich habe schon von Ihnen gelernt und wir kennen uns ja schon eine längere Zeit, dass das von heutzutage nur ein Namenszusatz ist. Es gibt ja den eigentlichen Begriff Adel nur noch im Sprachgebrauch, aber es gibt ihn nicht mehr als Adelsprädikat, oder?
Der Adel ist 1918 abgeschafft worden und es ist nur noch ein Bestandteil des Namens.
Also das ist nicht so, dass man automatisch auf die Welt kommt, wie man sich das vorstellt, goldenen Löffel im Mund hat, reich ist, Bedienstete um einen rumspringen,
Das ist längst vorbei.
Das kennt man aus den Filmen, hat heutzutage keine Relevanz mehr. Du hast erzählt zu Beginn, es gibt drei Adelsgeschlechter.
Ja, es gab drei Adelsgeschlechter im Eichsfeld, in der Region hier. Das waren die vom Hagen, dann gab es die von Hansteins, natürlich mit der großen Burg, das kennt ja
Klar,
jeder.
Klar, kennt jeder.
Und es gibt die von Winzingerode. Und da sind Sie nun, ich glaube, Sie sind der Vorstand der Familie der von Winzingerode aus der Region hier.
Wir haben keinen Vorstand. Ich gehöre zu den Ältesten inzwischen wahrscheinlich. Aber wir haben keinen Familienverein und dadurch auch keinen Vorstand. Es ist eine ganz lockere Zusammensetzung. Wir machen manchmal Familientag, aber wir haben das nicht geregelt in einem Verein.
Also ich kenne das auch. Die Familie von Hanstein, dass die sich auch immer regelmäßig dann auch im Eichsfeld getroffen haben. Aber da gibt es ja keine Vertreter, glaube ich, mehr im Eichsfeld.
Wir sind mit denen natürlich auch immer wieder verwandt.
Okay.
Unsere Familien haben häufig gegeneinander, miteinander geheiratet.
Trug das dann dem Frieden miteinander bei oder?
Wir waren eigentlich immer ziemlich friedlich, bis auf einmal.
Okay. Die Hansteiner, bei denen war das, glaube ich, nicht so. So im Ursprung kann ich mich erinnern, gehört zu haben, die waren ein bisschen nicht mehr so, ja.
Keine Ahnung.
Ja, die haben ja an der Werra gelebt, ne? An der Werra, direkt oberhalb der Werra und haben natürlich dort die Zölle auch eingetrieben.
Haben sich auch mit der gegenüberliegenden Burg häufig gestritten. Mhm. Und wie man sieht, die Zunge rausgestreckt.
Ja, genau.
Auf welcher Burg ist die Ludwig. Zunge? Auf welcher ist der Hintern?
Also Ludwigstein.
Ludwigstein ist, glaube ich, dahinter.
Und,
ne?
Die ist auf der anderen Seite, die ist in Hessen. Ja.
Naja, es gibt ja diesen Neidkopf. Ich glaube, der ist am Hanstein.
Der ist am Hanstein.
Wo der Kopf die Zunge rausstreckt. Und am Ludwigstein ist das Gegenteil der Hintern, der dann Richtung Hanstein zeigt, ja, glaube ich.
Humor hatten sie.
Ja. Meine Frage ist natürlich, wie weit geht nachweislich eigentlich ihre Familiengeschichte zurück, derer von Wintzingerode.
Also unsere erste Erwähnung war am 12.09.1209.
Da haben wir bald wieder Jahrestag.
Das ist derselbe Tag, an dem auch die Burg Scharfenstein ihr 800-jähriges Jubiläum gefeiert hat. Wir waren aber schneller, die haben das später gemacht. Wir haben eingeladen und haben eine kleine Feier bei uns im Unterhof vorm Haus gemacht. Mhm. Mein Sohn hat dazu einen kleinen Vortrag gehalten. Er war gerade Doktorand bei einem Professor in Berlin und wusste ziemlich gut Bescheid. Er weiß sowieso alles über unsere Familie, da er Historiker geworden ist.
Das passt ja.
Das passt ja sehr gut.
Und wer hat seinerzeit ihre Familie geadelt? Wie muss man sich das vorstellen, dass man so einen Adelstitel bekommt?
Da bin ich jetzt glatt überfragt.
Ja, wir hätten noch die zweite Frage dazu. Wann war es und wer adelte und vor allen Dingen wofür?
Naja, das waren die Ritter, die für den König eintraten. Und wenn die sich besonders hervorgetan haben, dann haben sie das von erhalten. Zunächst hatten sie eigentlich nur einen Vornamen und mit ihrem Dienst im Heer bekamen sie dann einen Nachnamen. Bei uns war es Wintzingerode, weil wir dort uns niedergelassen haben. Im Dorf gibt es ja auch ein Haus, wo die Wintzingerodes gelebt haben. Leider ist es abgerissen worden. Und dann wurde ihnen als Lehen die Burg übergeben. Und zunächst war die Burg eine sogenannte Ganerbenburg, wo vier Familien lebten, die auch nicht alle einen von hatten. Das waren nur wir, komischerweise. Und dann kam es dazu, dass 1337 ein Vertrag gemacht wurde zwischen den Familien, dass wenn einer die Burg verlässt oder seinen Anteil veräußern möchte, dies nur an die anderen Familien tun darf. Und nach 100 Jahren hat uns die Burg allein gehört.
Okay, interessant.
Interessant. Und da wurde auch nicht so ein bisschen eingewirkt, dass dann irgendjemand was vererben musste?
Nein.
Oder das wissen Sie nicht? Vielleicht. Ja, oder das ist ja schon lange her.
Jetzt auch schon zu lange her.
Ja, da könnte ich mich auch nicht mehr erinnern.
Heiko, weißt du eigentlich, meine Uroma, die hatte einen ganz speziellen Namen. Die hieß nämlich Martha Emilie Ottilie Fraß Edle von Friedenfeld. Man glaubt's nicht. Also ich habe...
Jetzt hört's auf,
oder? Jetzt hört's auf. Das ist tatsächlich so. Meine Uroma ist eine Edle von Friedenfeld. Und dieser Titel wurde verliehen vom Karl VI. Am 19.08.1714. Und ich weiß wofür, weil der Ritter, der damals da gekämpft hat, sich besonders hervorgehoben hat in der Verteidigung von Wien.
Okay.
Die Türken standen vor der Tür. Mhm. Ja.
Und also, habe ich hier so einen Halbadligen immer an meiner Seite und erfahre das erst heute.
Ein Achtel.
Ihnen, Graf.
Also, ich werde auch immer drauf angesprochen, denn ein Dreiviertel Liter meines Blutes von meinen 6 Litern ist sozusagen blaublütig. Und ich werde da bei der Blutspende immer drauf angesprochen, dass mein Blut etwas blauer ist als das andere.
Graf, könnten Sie uns vielleicht so einen kurzen Abriss Ihrer Vita? Sie sagten ja, Sie gehen auf den 81. Geburtstag drauf zu. Da hat man ja ein bisschen was zu erzählen. Würden Sie uns daran teilhaben lassen, bitte?
Gerne. Also ich bin am 17. September 1944 geboren. Meine Mutter hat meinen Vater ein Jahr vorher, 1943, geheiratet. Er hat meine Taufe noch miterlebt. Als er dann wieder ins Feld gehen musste, hat seine Mutter ihm das Testament diktiert. Und dann ist er leider nicht wiedergekommen. Er ist vermisst in Polen. Ich bin dann mit meiner Mutter und mit vielen Flüchtlingen, die auf Bodenstein saßen, 1945 vor dem 1. Juli, da kamen nämlich die Russen. Die Russen haben ja von den Amerikanern übernommen. Und meine Mutter und die Flüchtlinge wussten das, weil sie Verbindungen zu Soldaten hatten, haben dann beschlossen mit den Russen, das machen wir nicht, da gehen wir vorher. Meine Großmutter Wintzingerode ist aber dort geblieben und hat glaubt, dass die Russen ihr nichts tun würden. Haben sie auch nicht. Das kommt gleich noch. Meine Mutter hat dann ihre Sachen gepackt, die in ihre Wohnung auf der Burg waren, und ist mit ihren ganzen Tanten, Müttern, Großmüttern, Urgroßmüttern nach Wollershausen bei Gieboldehausen gezogen. Die hatten vorher, sind sie mit dem Fahrrad rumgefahren und haben Quartier besucht, und nach 2 Tagen hat sie tatsächlich ein Quartier gefunden und konnten dann in das Obergeschoss des kleinen Wasserschlosses in Wollershausen einziehen. Dort beginnen dann auch nach 4 Jahren meine Erinnerungen. Mein Großvater mütterlicherseits war in französischer Gefangenschaft und kam tatsächlich 1948 zurück. Er war vor dem Kriege schon Versicherungskaufmann und hat dann seine Verbindung in Hamburg wieder aufgenommen und konnte dort Kompagnon in einer Firma werden. Und also zogen wir nach Hamburg, was ich auch noch sehr gut erinnern kann, weil wir mit einem Umzugswagen das kleine Schloss verließen und dann bei Hannover eine Panne hatten. Dort mussten wir 2 Tage stehen bleiben, und weil ein Reifen kaputt war, und das war etwas mühsam. Wir wohnten nämlich in dem Anhänger dieses Lastwagens. Der hatte vorne eine Kabine, was es heute nicht mehr gibt. Und da sind wir mitgefahren. Und dann haben wir in Hamburg ein sehr schönes, reetgedecktes Haus bezogen, wo mein Großvater die Mittel für das Dach oder für die Fertigstellung des Hauses besorgt hatte. Und da durften wir, glaube ich, 3 Jahre drin wohnen, bevor wir dann Richtung Innenstadt umzogen. Also ich bin dann eigentlich in Hamburg aufgewachsen.
Okay.
Also haben Sie sozusagen im Alter von 1 Jahr das Eichsfeld verlassen?
Ja, noch nicht mal 1 Jahr.
Noch nicht mal 1 Jahr. Und Sie kamen wann zurück?
Das erste Mal zurück haben wir uns extra in Nördenhardenberg angemeldet, um den kleinen Grenzverkehr wahrzunehmen. Und sind dann mit meiner Mutter, meinem Stiefvater und der Schwester meines Vaters sind wir hier rüber gefahren, ohne uns anzumelden. Wir sind einfach nur rüber gefahren und nach Wintzingerode. Weil der Bäcker in Wintzingerode, Herr Juch, der hatte mir eine Postkarte geschrieben. Er hätte in der Göttinger Zeitung, Göttinger Tageblatt, gelesen, dass meine Mutter gestorben sei. Und er hat doch die Hochzeitstorte für meine Eltern gebacken. Und wir sollen mal vorbeikommen. Und das haben wir gemacht und haben bei ihm an die Tür geklopft. Und er hat mich gleich umarmt, weil er mich offenbar erkannt hat. Also es war eine sehr berührende Begegnung.
Verständlich, ja.
Es war 1980.
Also wenn Sie jetzt mal so rekapitulieren würden, wie viel Eichsfeld würden Sie denn so sagen, steckt in Ihnen von 1 bis 10?
Oh Gott.
Sagen Sie einfach eine Zahl, 1 bis 10. Für die Eichsfelder Volksseele wäre 10 natürlich sehr schön.
Also 5. Grob geschätzt.
Sie sind in Hamburg dann zur Schule gegangen, haben dann Abitur gemacht. Und
ich habe kein Abitur gemacht. Ich war offenbar zu blöd dazu. Ich war dann im Internat in Holzminden. Und bin mit der mittleren Reife abgegangen und habe dann eine Lehre in Göttingen gemacht, bei Zeiss, Karl Zeiss Göttingen. Damals hieß es noch Zeiss Winkel. Die stellten optische Mikroskope her. Und bin dann als Feinmechaniker dort abgegangen und konnte dann eine Ausbildung als Maschinenbauingenieur in Lübeck machen. Und anschließend bin ich zu Daimler-Benz in Stuttgart gegangen, und da war ich 31 Jahre
okay.
lang. 31 Jahre lang. Ich war noch nicht 31.
Und aber jetzt die Frage, das haben wir ja schon öfters mal gestellt, die Frage, Eichsfeldlied ist Ihnen ja total geläufig.
Ja, es ist mir geläufig, aber ich kann es nicht auswendig.
Aber Sie wissen, wie viele Strophen es gibt.
Ja.
5, ne?
Ja.
Und würden Sie lieber das Eichsfeldlied mit 3 oder mit 5 Strophen singen?
Immer mit 5.
Immer mit 5. Das haben wir schon mal gehört jetzt vor kurzem. Immer mit 5. Super.
Und wann war der Zeitpunkt, dass Sie wieder ins Eichsfeld gezogen sind?
Das war 2002.
Okay.
Also das war so, dass ich pensioniert war. Unsere Kinder alle das Abitur hatten. Einige waren sogar schon mit der Bundeswehr fertig. Und unser Dackel war gestorben. Das Haus war verkauft. Und wir konnten umziehen. Und den Umzug haben wir hauptsächlich mit unserem kleinen PKW-Anhänger gemacht. Also so nach und nach sind wir in den Unterhof eingezogen, den ich 96 zurückerworben habe. Der gehörte zu der Landesforst in Leinefelde. Dort wohnten Mitarbeiter und es wohnte immer noch der alte Förster unserer Familie dort, Herr Geier, mit seiner zweiten Frau. Und Frau Geier hat immer dafür gesorgt, dass alle Dachziegel in Ordnung sind und dass das Haus nicht zerfällt.
Schön, wenn es da noch jemanden gibt, der da ein Auge drauf hält. Ja. Scheinbar, weil die Erinnerung auch an ihre Familie im Positiven irgendwo gewirkt hat. Ja,
wirklich. Also Frau Geier hat da wirklich viel geleistet und der sind wir sehr dankbar.
Also Sie sind nicht wieder auf die Burg gezogen?
Nein, die Burg war nun erstmal weg. Das mit der Burg ist eine aufregende Geschichte. Meine Großmutter ist ja nach dem Kriege da geblieben. Sie ist auch da geblieben, als die Russen übernommen haben. Und sie hat darauf vertraut, dass die Russen ihr nichts tun. Natürlich ist das Inventar der Burg ziemlich geplündert worden. Aber die Museumsleute in Thüringen wussten Bescheid, was in Thüringen in den Schlössern alles vorhanden ist und haben dann die sogenannte Schlossbergung eingeleitet. Also die Museen haben die Kunstgegenstände der adligen Häuser aufgenommen in die großen Museen, in die Landesmuseen. Und als die Russen kamen, wurde ihnen hier zum Beispiel von Johannes Müller, das war der Schulleiter in Heiligenstadt, wurde den Russen gesagt, ihr wisst doch, dass aus Bodenstein euer beliebter General Ferdinand von Wintzingerode stammt und ihr wollt doch nicht, dass die Burg zerstört wird. Also auf die Weise hat er eigentlich die Burg gerettet und die Russen haben meine Großmutter auch beschützt. Das konnten sie nur so lange, bis die Kommunisten in Deutschland, in Ostdeutschland, die Administration übernommen haben. Dann hatten die Russen nicht mehr den Einfluss und meine Großmutter musste sich verstecken auf einen Rat hin und nach 14 Tagen durfte sie dann wieder rauskommen aus dem katholischen Krankenhaus in Worbis.
Da gibt es noch eine Tafel direkt dran, wenn ich mich recht erinnere. Am katholischen Krankenhaus ist am Eingang rechts so ein bisschen weiter eine Tafel angebracht. Und da wollte ich Sie noch drauf ansprechen. Das ist also, dass hier sich jemand versteckt hat. Ich glaube, da steht auch der Name.
Das kenne ich nicht.
Schauen Sie mal, wenn Sie da langfahren. Ja. Wir haben ja Bildungsauftrag hier, also Sie sollen auch von uns was lernen. Ja,
vielen Dank. Ich hoffe, ich muss nicht ins Krankenhaus, aber ich gucke mal nach.
Ja.
Und dann konnte sie das Krankenhaus wieder verlassen und ist dann mit Hilfe der Familie Geier nach Duderstadt gegangen, mit einigen Handwagen wahrscheinlich. Ich weiß nicht genau, wann das war, aber es muss im Winter 45 gewesen sein.
Bevor wir nochmal zu dieser Burggeschichte kommen, habe ich noch eine Frage, was so besondere Vornamen angeht. Ich habe ja...
Darf ich Sie unterbrechen?
Bitte?
Wollen wir die Burg noch
machen wir die Burg noch fertig?
Ja. Ja. Denn das ist eigentlich ganz wichtig, denn meine Großmutter hat dann versucht, darauf Einfluss zu nehmen, was mit der Burg geschieht. Es waren verschiedene Ideen hier im Land, denn sie war ja nun weggenommen, sie war nicht enteignet. Eine Enteignung ist immer auch mit einer Gegenleistung verbunden. Sie war einfach weggenommen. Und meine Großmutter hat dann versucht, die evangelische Kirche dafür zu gewinnen, denn unsere Familie gehörte ja wie bei allen adligen Familien auf dem Eichsfeld zu den evangelischen Bewohnern. Und sie hat dann ihre Freunde, zum Beispiel der spätere Bischof Lilje gehörte darunter und der Bischof Müller in Berlin, die hat sie mit vielen Briefen versucht zu überzeugen, dass die evangelische Kirche sich um die Burg kümmern soll, sie in ihre Obhut nehmen soll. Das hat erst dann funktioniert, als sie ihren letzten Brief geschrieben hat, wo sie sagte, sie hätte gehört, dass jetzt die katholische Kirche sich darum kümmert. Und das hat dann den Ausschlag gegeben, dass die Bischöfe und die Kirche in Mitteldeutschland sich darum bemüht haben und tatsächlich die Burg auch erhalten haben. Und sie wurde sogar ins Grundbuch eingetragen, was eigentlich gar nicht mehr üblich war in der späteren DDR. Mhm.
Ja,
das war die Geschichte der Burg. Und seitdem ist sie in der Hand der evangelischen Kirche. Und das ist eine wirklich gute Lösung. Sehen wir in unserer Familie jedenfalls so.
Also ein bisschen Drohung ist immer nicht schlecht, muss ich feststellen. Und wo ich auch immer erstaunt bin, bei der Stadtführung, die wir machen, sagen wir auch immer, das Eichsfeld war katholisch und ist katholisch und komplett katholisch.
Es war ganz evangelisch.
Ja, es war ganz evangelisch, ganz genau.
Wenn ich den Landrat treffe oder er mich, dann erwähnt er fast immer öffentlich, wir waren doch alle mal evangelisch.
Aber es gab ein paar Ausnahmen.
Es gab drei Dörfer im Eichsfeld, die katholisch geblieben sind.
Kennen Sie die?
Nein, sagen Sie es.
Es ist Uder,
Geisleden
und Heuten. Da waren die Pfarrer nicht verheiratet. Tatsächlich. Ja, also das machen wir immer bei Stadtführungen, dass wir genau das hervorkehren. Also es ist tatsächlich, es war natürlich alles katholisch, ohne Frage. Dann ist alles evangelisch geworden. Und die Jesuiten haben das Ganze dann wieder in der Gegenreformation zurückerobert. Katholische Kirche war vielleicht nicht die schlechteste Idee, damit zu drohen, der evangelischen Kirche. Und damit ist das Ding gerettet gewesen. Aber ich glaube, die Katholiken hätten sich auch ganz gut drum gekümmert. Die Pause lassen wir drin. Ja, jetzt komme ich vielleicht zu der Frage, die ich vorhin stellen wollte. In adligen Kreisen hört man ja manchmal so besondere Vornamen. Wenn ich zum Beispiel mal hier, ich habe so ein paar zusammengetragen, da ist zum Beispiel Dorette, auch nicht schlecht, Raban, Dedo und Sittich. Also Sittich, das sind die derer von Berlepsch, habe ich gehört. Da war früher mal ein Adliger, der ist da in Orient gefahren, hat da drei Sittiche mitgebracht. Und hat dann verfügt, so habe ich das auf der Burg mal gehört, dass immer der Erstgeborene dieser Familie Sittich heißen sollte. Ist das richtig?
Das kann sein. Es gibt ja auch den Namen eines Berlepsch, der Vogel Berlepsch genannt wird.
Das war der wahrscheinlich also
ein Forscher, der sich mit der Vogelwelt beschäftigt hat.
Und die haben, glaube ich, sogar im Wappen diese drei Sittiche, wenn ich mich recht erinnere. Sie haben die Hellebarde, ne?
Wir haben die Hellebarde.
Ging mir gerade die ganze Zeit durch den Kopf, Graf, Sie können ja sowas von dankbar sein, dass Sie keinen Vorfahren hatten, der irgendwo, weiß nicht, auf Ochsen oder sonst was stand oder auf andere lustige Tiere. Sittich geht im Zweifel noch, aber da haben Sie ja wirklich einen sehr schönen Namen mit Wilko. Das ist schon fast
vor der Zeit gewesen. Ja, das ist auch nicht so ganz. Der ist auch durch eine andere Familie in unsere Familie hineingekommen, der Name.
Auch recht modern eigentlich, ne?
Eigentlich stammt er mehr aus Norddeutschland. Mhm. Nordwestdeutschland.
Aber wahrscheinlich ist es nicht der einzige Vorname. Normalerweise hat man ja dann immer so.
Ich habe noch
so
eine die Litanei. Zwei Großväter dahinter, also Hans Helmut.
Okay, das ist aber noch übersichtlich. Also es gibt ja andere Adlige, die müssen ja so ein halbes Telefonbuch an Namen mitschleppen. Das ist ja dann noch überschaubar.
Martha Emilie Ottilie, sage ich da nur. Ja.
Volker, bei dir ist nur Volker oder gibt's
ich,
auch noch
von? Nein, ich bin einfach nur Volker. Mein Vater hieß noch Heinz Johannes Ewald.
Okay.
Ja, das ist also auch, Heinz war unterstrichen, das war dann der Rufname.
Okay, also Volker, weil.
Und bei dir?
Ich habe noch, da bin ich auch sehr dankbar. Meinem Patenonkel habe ich den Zweitnamen Karl zu verdanken. Gut, der Eichsfelder würde sagen Karl. Und weil ich den Menschen sehr, sehr mag, trage ich auch das K so in öffentlichen Dokumenten, trage ich dann tatsächlich. Auch bei dir geht es nach dem Motto, wir hatten hier nichts. Gab es nur Volker?
Ja, genau. Heiko Karl Endeckel, habe ich auch noch nie gehört.
Da, Aber ich bin schon angesprochen worden, was das K heißt. Dann habe ich das erklärt. Ach, ich dachte Kinkerlitzchen.
Machen wir mal ein bisschen neues Kapitel auf hier. Und wir haben da was vorbereitet, Heiko. Ja, oder hätten wir noch eine andere? Haben wir noch eine andere?
Ich habe noch Hymne? Eine andere, ja.
Ja, da haben wir die wieder. Ja, das wollen wir nicht so lange hören.
Nee, das ist momentan nicht so populär.
Nein, aber Sie wissen sicherlich, worauf wir drauf anspielen. Die französische Nationalhymne, die Marseillaise und die russische Nationalhymne. Das war, ich muss dazu sagen, es gab die russische Nationalhymne zu der Zeit, auf die wir jetzt ansprechen wollen, gab es diese Nationalhymne noch nicht. Gott schütze den Zaren, hieß es damals, wenn ich mich recht erinnere. Aber ich höre so gern Nationalhymnen, ne? Heiko, du auch?
Also es gibt so ein paar, die Gänsehaut verursachen. Ja. Da ist jetzt bei mir die russische, vielleicht Gänsehaut der Angst eventuell, aber nicht im Positiven. Also die deutsche logischerweise gefällt mir gut.
Die englische natürlich, ja. Gott schütze den König. Aber was so richtig losgeht, das ist natürlich die französische Nationalhymne, die Marseillaise, Allons enfants de la patrie.
Donnerwetter.
Oder, ja, das kann ich natürlich. Oder, was uns beiden gut gefällt, die italienische Nationalhymne, weil die so richtig mit Krabum endet zum Schluss. 30.000 Menschen im Stadion sitzen bei der Fußballweltmeisterschaft und dann die italienische Nationalhymne singen. Das ist einfach wieder toll. Aber wir wollen nochmal auf die Nationalhymne zurückkommen. Worauf wir drauf abzielen, sind natürlich die napoleonischen Krieg oder der napoleonische Krieg zwischen Frankreich und dem damaligen Russland unter Alexander dem Ersten. Und genau da hatten Sie ja vorhin schon mal kurz erwähnt, ist ein Vorfahr von Ihnen, ein besonderer Vorfahr von Ihnen, ganz besonders hervorgetreten.
Ja, das war der Ferdinand von Wintingerode, der eigentlich in Kassel begonnen hatte, seine Karriere. Das war eine seltsame Geschichte. Mein Sohn hat die mal auf dem Brunnenstein vorgetragen. Da kriegte er Ärger mit den Nachkommen dieses Ferdinand, weil die das nicht richtig fanden, dass man darüber spricht. Es war ja nicht so schlimm, was er da gemacht hat. Also der Ferdinand war in Diensten des Landgrafen von Hessen, im Militär natürlich. Und er wurde gesehen, wie er mit einer Mätresse des Landgrafen im Theater war. Mehr war das auch nicht. Aber daraufhin kriegte er Ärger mit dem Landgrafen und verschwand ganz schnell in Richtung Österreich und fing dort wieder von vorne an mit seiner Karriere und wurde dann irgendwann vom Zaren entdeckt und gerufen. Und er war befreundet mit dem Zaren von Russland und hat dem immer geholfen, gegen Napoleon zu gewinnen. Was dann am Ende auch gelungen ist. Er kam dann auf dem Zug von den Russen Richtung Paris, kam er sogar in Bodenstein vorbei und hat dann anschließend in Kassel den Jérôme verjagt.
Der schöne also Jérôme.
Befreit, der schöne Jérôme, ja.
Hat sie befreit von Jérôme, vom König von Westfalen, der eigentlich gar nicht so schlecht war, denn der hat immerhin das erste Parlament in Deutschland errichtet.
Aber er hat das Geld schön durchgebracht. Er hat die Künste geliebt, er hat die Frauen geliebt und er hat das schöne Kleiden geliebt. Deshalb hieß er auch der schöne Jérôme.
Ja,
König Jérôme, Lustig. Jérôme König Bonaparte. Lustig.
Ja, König Lustig war immerhin sehr treu. Er hat sich von seiner Frau, das war die Schwester vom späteren König von Württemberg, nicht scheiden lassen. Mhm. Bis zum Lebensende haben die zusammengelebt. Also es gibt auch was Gutes zu berichten. Ich weiß, dass die Heiligenstädter ihn nicht besonders geliebt haben.
Die einen sagen so, die anderen so.
Er war, glaube ich, sogar einmal in Heiligenstadt.
Da war er, ja.
Und Heiligenstadt war ja zur damaligen Zeit was ganz Besonderes. Das war die Hauptstadt des Harzdepartements. Nicht Nordhausen, nicht Mühlhausen, nicht Göttingen, nein, Heiligenstadt. Und hatte da eines der größten Blüte-Epochen für Heiligenstadt zu verzeichnen, muss man so sagen.
Obwohl wir zwar Mittelpunkt Deutschlands, aber nicht Mittelpunkt des Harzes sind. Ich habe mir auf jeden Fall notiert, König Lustig, das können wir gebrauchen bei unseren Stadtführungen.
Ja, aber diese napoleonischen Kriege, das waren ja schon ein Einschnitt im europäischen Geschehen überhaupt, wenn man bedenkt, dass 600.000 Soldaten gen Russland gezogen sind und von den russischen Truppen dann verjagt wurden, wieder nach Hause, nach Frankreich und dort nur 30 bis 50.000 wieder angekommen sind, aber nicht durch kriegerischen Handlungen, sondern weil sie schlicht und einfach verhungert sind.
Durch Krankheit.
Durch Krankheit und verhungert, weil die Russen haben ihnen nichts übrig gelassen. Sie sind in Moskau eingezogen, die Russen sind ausgezogen, haben Moskau angesteckt und einer ihrer Vorfahren, der Ferdinand, war einer der ersten in die Kosaken, in einem Kosakenchor, der dann die Franzosen wieder vor sich hergetrieben hat.
Was dazu geführt hat, dass die Burg seinerzeit dann nach dem Krieg nicht geplündert wurde. Also hat er auf das Konto positiv eingezahlt.
Angeblich haben die russischen Offiziere sogar unser Wappen entdeckt und erkannt. Es sind auch einige Geschichten, die nicht unbedingt wahr sind.
Also ich kenne die Geschichte noch so. Glaubte sie von Ihnen gehört zu haben, dass Ihre Oma die Zugbrücke hochgezogen hat und die Russen davor gestanden haben und gesagt, wenn du nicht rauskommst, dann schießen wir alles kurz und klein hier. Und sie kam raus, Zugbrücke runter und hatte ein Buch in der Hand, Krieg und Frieden von Tolstoi. Das hört sich schön an wahrscheinlich, aber...
Diese Legende kenne ich nicht. Es gibt viele Legenden, aber... Es ist immer, jede Legende ist auch was Wahres.
Sagenland Eichsfeld, sage ich.
Ja, genau. Also ich hatte mal von einer Bekannten, hatte ich diese Geschichte mal erzählt. Und daraufhin habe ich von ihr sofort das Buch geschenkt bekommen. Hier hinten steht es übrigens, 1200 Seiten, Tolstoi, Krieg und Frieden. Und wissen Sie, wie oft, wir haben es nachgegoogelt natürlich, wie oft der Name Wintzingerode in diesen 1200 Seiten vorkommt?
Nicht so oft, aber ein paar Mal.
Schätzen Sie mal. Gut, wir helfen. Fünf.
Fünfmal.
Fünfmal. Fünfmal. Also Dr. Google weiß genau Bescheid darüber. Ich habe es auch gelesen, aber es war mir dann wirklich zu schwer. Ich musste es auf elektronische Art und Weise dann bis zum Ende fertig lesen.
Zumindest die Informationen dann extrahieren mit den fünfmal. Wenn Sie jetzt überlegen würden, wie standen Sie im verwandtschaftlichen Verhältnis zu dem Ferdinand von Wintzingerode? Wissen Sie das?
Also er war ein Vetter meines dreimal Urgroßvaters.
Oh, Vetter, das ist Vetter. So ein schöner Begriff. Ja. Der wird heute relativ wenig verwandt.
Ein Cousin, kann man
genau.
auch sagen.
Cousin in Südtirol. Cousin finde ich auch sehr, sehr putzig.
Cousin,
meinetwegen.
Kennen Sie die weibliche Form von Vetter?
Cousine.
Nee, also es gab ja diese Bestrebung in Deutschland, alles Französische zu verbannen. Deshalb hat man ja Vetter gesagt. Und die weibliche Form ist dann, Heiko?
Die Base.
So, ja.
Und im Eichsfeld, also ich kann mich immer erinnern, so ganz früher, das war Vetter Johannes und Vetter Jesep. Und wenn es um die Frauen ging, das war dann Vaseline, also die Base Helene. Gab es früher mehrere schöne, niedliche Begrifflichkeiten, ne? Für Onkel, das hast du parat, den kriege ich nicht zusammen.
Ja, Onkel ist der Oheim, ist auch interessant. Kennen Sie das?
Ja, aber wir benutzen das nicht.
Nein, aber es gibt eine jetzt wo du sagst, Oheim, gibt es eine Abwandlung, eine abgewandelte Form, die mehr so im Alpenländischen, in der Schweiz üblich ist. Da ist es nicht der Oheim, sondern der Öhi. Und das kennt man aus der von Heidi, der Almöhi. Das ist auf jeden Fall bekannt.
Eine ganz besondere Frage noch, das weiß also wirklich, wissen die allerwenigsten. Also wir hatten jetzt Vetter und Base und Oheim, der Onkel. Jetzt muss es natürlich auch eine Tante geben.
Da bin ich raus.
Also unser Nachbarkind hatte immer eine ältere Dame in der Bude und da sagte er immer unsere Muhme. Und ich konnte es nicht verstehen, was er damit meinte. Und Muhme ist tatsächlich die Tante, genauso wie der Oheim, der Onkel ist. Ist völlig unbekannt heutzutage.
Ja.
Aber wir wissen es natürlich. Und Sie wissen es jetzt auch. Wir hatten jetzt hier auf unserem Zettel schön stehen, die Geschichte mit der Burg, das hatten wir ja eben schon erwähnt, dass das natürlich in das Reich der Sagen und Legenden vom Eichsfeld eingezogen ist mit der Zugbrücke. Aber es hört sich natürlich auch wunderschön an, muss ich sagen. Also ich erzähle die Geschichte lieber als das mit dem Herrn Müller vom Museum. Das ist ja eher unspektakulär, würde ich ja mal so sagen. Wir haben natürlich recherchiert, wir haben noch ein Buch hier stehen, so ein kleines Heftchen über den Ferdinand von Wintzingerode. Das habe ich mal im Museum gekauft, hat 1 Euro gekostet, aber ich habe es sofort erstanden, weil mir das sehr wichtig war. Und das habe ich mal durchgelesen. Kennen Sie das?
Wahrscheinlich.
Ich zeige es Ihnen nachher mal. Und da steht nämlich drin, dass der Ferdinand von Wintzingerode den Napoleon vor sich hergetrieben hat, die ganzen Truppen vor sich hergetrieben hat. Er hat aber keine Kriegsbeute gemacht. Er persönlich hat keine Kriegsbeute gemacht. Nur einmal fiel das Handgepäck von Napoleon in seine Hände. Und aus diesem Handgepäck hat er zwei, so steht es da drin, Mundtassen erworben oder bekommen, die dann auf mysteriöse Weise auf Bodenstein irgendwann gekommen sind und dort allen Gästen wie Trophäen gezeigt wurden, diese beiden Mundtassen von Napoleon, so wie der Fleck auf der Wartburg vom Teufel.
Das stimmt.
Zack. Und da tut sich natürlich sofort für mich die Frage auf, diese Mundtassen haben Sie noch?
Die sind leider weg.
Oh, Mensch, jetzt hätten wir uns fast selbst mal bei Ihnen auf einen Tee eingeladen, um die Mundtassen zu bewundern.
Also wir haben einiges aus der Zeit, aber die Mundtassen sind leider nicht mehr dabei.
Aber Sie kennen, Sie
ich weiß von den Mundtassen. Mhm. Ja. Meine Großmutter hat mir das natürlich auch erzählt.
Das ist ja auch eine schöne Geschichte, oder?
Ja.
Wann,
aber es steht auf seinem Grabstein in Wiesbaden drauf, dass seine Weste ganz weiß ist, dass er sich immer sehr gut benommen hat. Und das ist wirklich ein schöner Spruch, den habe ich jetzt nicht im Kopf. Aber es wird darauf hingewiesen, dass er ein sehr guter und ehrlicher Soldat gewesen ist.
Da kann ich Ihnen helfen. Sein Leben liegt faltenlos und leuchtend ausgebreitet. Kein dunkler Flecken bleibt darin zurück. So steht es da drauf.
Sehr schön.
Also haben wir hier richtig was dazugelernt heute. Wahnsinn.
Wir haben uns notiert, Sie sind auch Ritter des Johanniterordens.
Ja.
Seit wann?
Ich bin, glaube ich, 96 eingetreten oder aufgenommen worden. Man wird ja gefragt. Und dann muss man auch hingehen.
Das ist eine Sache der Ehre, oder? Das ist gefragt zu werden allein schon. Das ist so wie Taufpate werden, das also sagt man nicht nein.
Man kann nicht aus eigenem Antrieb hingehen und ich will jetzt unbedingt Johanniter werden.
Also man wird das auch nicht qua Amt, dass man jetzt sagt, da haben wir einen Adligen, haben wir noch nicht gefragt.
Nein. Und
gerufen. Ja.
Wo liegen die Aufgaben und Ziele des Johanniterordens?
Die liegen darin, den Daumen weiter zu verbreiten und den Armen und Kranken zu helfen. Das ist die Hauptaufgabe, die Armen und Kranken. Entstanden ist es ja während der, die Züge nach Jerusalem.
Kreuzzüge.
Und dort, während der Kreuzzüge wurde das eigentlich gegründet.
Okay.
Um die Verletzten, Verwundeten zu betreuen.
Okay, daher auch das Wappen, die Heraldik, das Kreuz der Johanniter. Das
achtspitzige Kreuz, ja.
Okay.
1077 oder 99, ich bin mir jetzt nicht
1099
war das, ich habe das mal irgendwo gelesen, dass sich ein solcher Orden dazu berufen fühlte, Leute wieder hochzupäppeln, die dann in Jerusalem waren. Das war ja doch ein langer Weg, das kann man ja anders nicht sagen. Heiko, du weißt es, wie das ist, auf Pilgerschaft zu sein.
Oh ja.
Auch
damals ungleich schwerer.
Ungleich schwerer. Und ab und zu kam auch mal eine Kugel vorbeigeflogen oder ein Schwert, das war auch ganz besonders doof. Und die haben die wirklich wieder hochgepäppelt, damit sie den Weg wieder nach Hause geschafft haben. Und da hat sich dann eben dieser Johanniterorden draus gebildet. Und heute kennen wir Johanniterhilfsdienst. Steht auf vielen Krankenwagen drauf. Und das also ist ja was in aller Munde heutzutage ist.
Die Johanniter Unfallhilfe, es gibt auch einen Hilfsdienst. Aber es sind zwei verschiedene Sachen.
Okay. Und Malteser gibt es ja auch.
Die machen eigentlich dasselbe und sie sind derselbe Ursprung.
Selbe Ursprung heißt, wer ist älter, die Malteser oder die Johanniter?
Die Johanniter sind eigentlich älter. Also der Name ist älter. Die Malteser haben sich dann später gebildet.
Und sind katholisch.
Wir sind katholisch.
Also sind das sozusagen die katholisch gebliebenen Johanniter?
Ja, und der Papst ist ihr oberster Herr.
Und wer ist der oberste Herr bei den Johannitern?
Gute Frage.
Das Amt wurde Ihnen noch nicht angetragen.
Ist eigentlich immer der Herrenmeister. Der Herrenmeister, der meistens ein Nachkomme aus der Preußenfamilie ist.
Also im Moment Georg?
Nee, Oskar.
Oskar. Prinz von Preußen.
Ja. Ich staune, was wir heute dazulernen und unseren Horizont erweitern.
Und nicht nur wir, denn wir müssen ja auch dafür sorgen, dass die Leute, die da draußen am Radio sitzen, in ihren Autos, dann entsprechend auch was lernen. Also genau. Das sollte ja nicht nur wir sein, sondern wir kitzeln ihnen ja sozusagen das Wissen hier raus. Ja, wir haben so ein paar Fragen vorbereitet.
Graf von Wintzingerode, Sie trinken auch mal ein Gläschen Wein, nehme ich an.
Rotwein.
Die Frage, das unser letzter Gast hier in der Keminate, der hat hat auch viele Fragen schon von vornherein beantwortet. Das ist immer sehr schön, wenn wir die Antworten vor den Fragen kriegen.
Da halte ich es mit Wilhelm Busch.
Okay, hatte er dann auch einen entsprechenden Spruch zum Rotwein?
Ja, Rotwein ist für alte Knaben eine von den besten Gaben.
Wenn man so an Adel denkt, dann denkt man ja immer, Heiko hat das vorhin schon gesagt, da hat man Bedienstete, da hat man Haushälterinnen, da hat man Köche und Diener und so weiter. Ja. Aber ich weiß, dass Ihre Frau Sie höchstpersönlich auch mal in Rewe schickt. Und
Der Graf geht quasi shoppen.
Der Graf geht shoppen im Rewe und ich meine, wir können hier viel behaupten, ja, aber Sie können jetzt beweisen, dass Sie wissen, wie viel kostet ein Stück Butter?
Nee. Warum soll ich das wissen?
Das ist bei Adlin, spielt Geld dann scheinbar keine Rolle. Es muss gekauft werden und da ist der Preis egal. Das muss man sich nicht merken. Das ändert sich ja eh permanent.
Das Haushaltsgeld reicht immer noch aus.
Ich war heute Morgen extra im Rewe, habe mal geguckt, was ein Stück Butter kostet. Das ist also, die Bandbreite ist sehr breit. Von 1,99 bis 3,50 Euro. Also fragen Sie Ihre Frau mal, die weiß es bestimmt.
Welches Buch würden Sie nie verschenken?
Das Kapital von Marx.
Nie verschenken?
Nee.
Warum?
Warum sage ich das? So viel Unheil angerichtet, das kann man nicht verschenken.
Ach so rum, denken Sie. Also ja. Wir hatten jetzt die Idee, dass Ihnen das so besonders wichtig wäre, dass Sie es nicht verschenken wollen, dass Sie es behalten wollen. Ja, wenn Sie jetzt mal so zu Hause sind und in dem Oberhof sitzen, Unterhof sitzen, dann hören Sie sicherlich auch mal Musik. Was ist Ihnen da?
Das wird immer schwieriger.
Ja, aber wenn man so Kopfhörer auf hat, wie wir heute hier, dann geht das ja ganz gut. Aber was würden Sie da eher hören? Moderne Musik, Volksmusik oder eher klassische Musik?
Klassische
Musik. Und welcher Komponist wäre Ihnen da so am allerbesten?
Beethoven,
ja, geht mir runter wie Öl. Ja, wir haben uns auch so ein bisschen vorbereitet natürlich wieder. Sie hatten ja vorhin gesagt, Sie haben sehr viele Vetter. Und der Ferdinand wäre ein Vetter Ihres Ur-Ur-Urgroßvaters. Und weil Sie so viele Vetter haben, haben wir uns mal gedacht, wir schenken Ihnen mal was. Haben Sie einen Plattenspieler zu Hause?
Ja, der ist gerade nicht in Betrieb.
Aber Sie haben einen.
Ich habe einen.
Sie haben
lässt
einen.
Lässt sich reaktivieren.
Wir hätten da eine Platte für Sie. Ich habe mal so ganz viele Platten hier geschenkt gekriegt. Und wir haben von dem Eduard Künicke hier, der Vetter aus Dings da. Das würde ich Ihnen ja schicken. Ja, toll, ne? Bitte sehr.
Zwei schöne Frauen drauf. Also die Schallplatte ist hübsch anzuschauen. Von Amiga, wie soll es anders sein? Der Volker hat ausschließlich, glaube ich, hier den Amigos, das ist wieder was anderes, den Amiga-Fundus, jetzt habe ich es
aufgekauft. Sie glauben nicht, dass da eine Platte drin ist, oder? Sie gucken so ein bisschen skeptisch.
Ja, ob das noch eine ganz alte ist.
Nein, das ist keine Shellac-Platte. Nein, das ist Amiga. 16,10 Mark haben die, glaube ich, immer gekostet.
Vielen Dank.
Gerne.
Wenn Sie jetzt so retrospektiv auf Ihr Leben zurückschauen würden, gäbe es da irgendwas, wo Sie sagen, das hätte ich heute vielleicht doch anders gemacht?
Eigentlich nicht.
Ne? Also mit knapp 81 das so zu behaupten, das ist schön. Ja. Oder so zu resümieren.
Ja, es gibt so ein paar Dinge, die hätte ich vielleicht an unserem Haus in Kirchenumfeld anders gemacht, aber das ist auch unwichtig.
Jetzt hätten wir gern von Ihnen entweder eine Lebensweisheit oder ein Gedicht oder Lieblingswitz?
Da fällt mir spontan meistens nichts ein bei solchen Fragen.
Vielleicht eine Leben, wir machen sie einfach eine Lebensweisheit. Sie hatten ja eben schon Wilhelm Busch.
Das mit dem Wilhelm Busch, das war schon mal richtig, ja, mit dem Rotwein. Weil ich Weißwein auch gar nicht vertrage.
Dann gibt es ja auch, das wissen unsere Gäste, ich weiß gar nicht, ob wir es schon mal verraten haben, aber damit die Zunge ein bisschen lockerer wird, gibt es so einen leckeren Likör zu Beginn. Und da hat ja Wilhelm Busch hat ja auch gesagt, es war ein Brauch oder es ist ein Brauch von alters her, wer Sorgen hat, hat auch Likör. Aber heute, denke ich mal, haben wir hier einen sorgenfreien Graf von Wintzingerode erleben dürfen.
Was jetzt nicht von Wilhelm Busch ist, glaube ich, das ist, sagen die Engländer, Wine is fine, but liquor is quicker.
Sehr schön.
Ja, ich habe beim Karnevalsverein, da ist mir sowas immer angetragen worden, dass ich da einen Spruch immer zitiert habe und ich glaube, ich habe den von Ihnen, viel haben kommt vom wenig ausgeben. Haben Sie mir gesagt?
Das ist richtig.
Der steht in den Annalen vom Karnevalsverein und da steht ganz oben drüber, den hat Volker immer gesagt, viel haben kommt vom wenig ausgeben.
Graf von
Wintzingerode. Ja, ich bin ja nur lange noch im Schwabenland gewesen. Und,
ach so.
Sehe mich als gelernten Schwaben. Also das ist manchmal, grenzt das an
Geiz.
Geiz.
Okay, so Geiz. Über den zweiten Bildungsweg zum Schwaben. Vom Eichsfelder über Norddeutschen zum Schwaben. Das ist, glaube, das ist auch gar nicht verkehrt gewesen dann in Ihrer Zeit dann in Wintzingerode, wenn man dann sich eine neue Existenz aufbaut.
Also wir sagen zu Hause immer, die Eichsfelder, das sind die Schwaben in Thüringen.
Klingt besser als die Schotten von Thüringen. Ich glaube, das sind wir auch nicht, weil wenn wir drankommen und dann lassen wir in den Taler springen und geizig sind wir nicht, aber sparsam und preisbewusst.
Aber man sieht es doch. Wir werden auch heute, wenn wir Besuch bekommen aus dem Westen, dann passiert es manchmal, dass die Menschen fragen, sind wir hier eigentlich schon im Osten oder sind wir noch in Westdeutschland?
Ja, das ist ein schönes Kompliment.
Weil es einfach so schön ist bei uns, muss man sagen.
Weil die Eichsfelder ihr Land so schön wiederhergerichtet haben, auch vorher schon. Mhm. Das ist uns aufgefallen, als wir während der DDR-Zeit hergefahren sind. Da waren auch hier, was ja schon verdächtig war für die Stasi, da waren Blumen in den Fenstern. Mhm. Also das hat uns immer beeindruckt.
Ja, und trotzdem, wir haben so unsere Dörfer ganz schmuck zurecht gehabt, mussten trotzdem dafür nicht am Sonntag arbeiten, um dann unser Haus und Hof zurechtzumachen. Samstagnachmittag wurde die Straße gefegt, dann wurde Sportschau geguckt und
Badeofen angemacht
und in anderen Regionen in der DDR, da konnte man sehen, dass Sonntag ist, weil da hatte der Vater nur eine neue Arbeitshose an.
Und dann wurde Dieter Thomas Heck geguckt. Hitparade. Ja. Das war noch was Besonderes. Ich hatte Glück, ihn kennenzulernen.
Ja, ich denke mal, wir sind durch. Am Ende für die heutige Folge. Graf von Wintzingerode, es hat mich sehr gefreut, dass Sie hierher gekommen sind in Volkers Kemenate und so, dass Sie so toll aus Ihrem Leben berichtet haben. Wir wünschen Ihnen alles, alles Gute. Vorweg gratulieren sollen wir ja nicht, wenn Sie nächste...
Nee, lieber nicht.
Ja, hätten wir die Folge eine Woche später angesetzt, hätten Sie ja nicht gekonnt. Da wäre ja dann die
da wäre ich auch nicht da gewesen.
Große Feier dann gewesen, da wir nämlich heute hier am 10. September aufnehmen. Ja, kommen Sie wieder gut zurück, halten Sie uns gut in Erinnerung und wir freuen uns, Sie dann vielleicht irgendwann mal wieder begrüßen zu dürfen.
Vielen Dank für Ihr Gespräch. Oder das Gespräch mit Ihnen hat mir sehr viel Freude gemacht.
Das freut uns auch.
Herzlichen Dank. Wir machen unsere Absage.
Genau. Musik an und ja, wir machen den Aufruf, wer uns einen Tipp geben kann, den wir auch mal hier in die Kemenate einladen sollen, der wendet sich an uns unter post@grimsbrüder.de.